Ich würde sagen, Martin, das testen wir jetzt einfach mal. Ich habe hier so ein Medley gebastelt aus verschiedenen Vogelstimmen.
Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Herzlich willkommen, liebe Reingezwitschert-Fans, bei einer neuen Folge von Reingezwitschert. Mir gegenüber sitzt der werte Herr Martin Römmler. Und ich bin Fabian und damit steigen wir direkt ein. Jetzt wisst ihr alles Wichtige und los geht's. Es ist Ende Mai, der tollste Monat geht langsam zu Ende. Die Langstreckenzieher sind alle da und hoffentlich auch am Brüten. Wachtelkönig, Wespenmusser, Ziegenmelker, die Spötter sind alle wieder zurück. Die Familie ist komplett. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Du willst bestimmt, du siehst so aus, als würdest du...
Ja, ich habe noch eine Frage. Wir haben ja die Folge 52. Hast du noch ein kleines Fäktchen für uns?
Natürlich, Martin.
Ein unnötiges Vogelwissen?
Natürlich. Was verbindest du mit der Zahl 52?
Oh, weiß ich nicht, gar nichts.
Okay, so viele Wochen hat das Jahr.
Ach ja, stimmt.
Und das nutzen tatsächlich immer mehr Vögel in Deutschland. Also so bleiben mehr Störche, mehr Kraniche, mehr Mönchsgrasmücken oder Singdrosseln beispielsweise als früher in Deutschland, auch über den Winter. Und viele Zugvögel kommen auch klimawandelbedingt eher zurück.
Schön, schön, ja, schön mitgedacht.
Passt. Danke, danke, danke. Ja, und das Thema des Tages, ihr habt es vielleicht schon in unserem bestimmt kecken Titel, wenn wir uns da irgendwas Raffiniertes wieder ausgedacht haben, gesehen. Es geht heute um Vogel-Apps. Ich denke, ein Thema, was irgendwie viele beschäftigt, also mal wieder spannend. Also was gibt's da, welche Apps, was können die, wofür sind die, welche Vor- und Nachteile und auch Zukunftsperspektiven. Ich sage schon mal vorweg, das ist ein sehr großes und sehr spannendes Feld und hat auch, dachten wir, viel Bezug für euch. Deswegen teilen wir das auf in zwei Folgen, um so ein bisschen mehr Luft zu haben.
Genau, aber zunächst kommen wir erst einmal zu einer zuhörenden Frage, nämlich von Julia. Die hat uns per Mail erreicht und ich lese die gern mal vor. Julia schreibt, wir haben eigentlich immer ein bis zwei Rotkehlchen direkt hier im Garten. Seit die Mönchsgrasmücken zurück sind, sehe ich die Rotkehlchen kaum noch und singen höre ich sie gar nicht mehr. Ich habe die gleiche Beobachtung letztes Jahr schon gemacht. Ich dachte erst, dass es daran liegt, dass ich die beiden Arten vom Gesang her schwer unterscheiden kann. Aber immer wenn ich eine Bestimmungs-App benutze, bestätigt sie meine Vermutung und zeigt auch immer die Mönchsgrasmücke an. Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte? Kann es sein, dass Mönchsgrasmücken Rotkehlchen verdrängen können? Fabian.
Ja, interessante Frage. Habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Man könnte denken, bei beide ungefähr eine ökologische Nische, aber auch nicht exakt, also so was Nahrung angeht oder Lebensraum vielleicht so ein bisschen ähnlich. Aber zum Beispiel auch bei der Nahrung, Rotkehlchen suchen viel am Boden Nahrung, Mönchsgrasmücken eher in der Luft oder im Gebüsch. Der Gesang ist auch tageszeitlich so ein bisschen, das Rotkehlchen geht auch in die Nacht, sehr früh morgens, eine höhere Tonlage, während Mönchsgrasmücken eher so tagsüber ballern, muss man sagen, also sehr laut. Und die Phänologie ist anders und ich denke, dass das eher der Grund ist. Also Rotkehlchen sind Teilzieher oder Kurzstreckenzieher, die Populationen, die ziehen. Und die haben zu der Jahreszeit schon angefangen mit dem Brutgeschäft. Sind schon weit fortgeschritten. Jetzt haben wir Ende Mai, jetzt sind auch die Mönchsgrasmücken gut dabei. Das heißt, wenn die eher anfangen zu brüten, sind die tendenziell auch, die sind am lautesten halt direkt vor der Brut in der Balzphase. Das heißt, die Mönchsgrasmücken sind einfach gerade präsenter zu der Zeit der Mähe, weil die sind wieder da und die besetzen jetzt ihre Reviere. Also ich denke, dass das eher der Grund ist, dass die aktuell präsenter sind.
Kannst du noch kurz beschreiben, was Phänologie heißt?
Ach so, ja. Phänologie heißt das jahreszeitliche Auftreten. Also wann ist ein Vogel, ne, wann ist der weg, wann kommt er wieder, wann brütet er und so weiter.
Ja, und damit kommen wir schon zur nächsten Rubrik.
Die Vogelnews.
Ja, kommen wir zu den Vogelnews. Die hat Martin mitgebracht. Und ich lese hier Keck, das werde ich nicht singen. Gimme, gimme more. Mehr Kormoran, Abschuss, mehr Fisch, Fragezeichen. Ist das Britney Spears?
Das ist Britney Spears, genau. Schade, dass du nicht gesungen hast. Naja, beim nächsten Mal vielleicht.
Nächstes Mal.
Ja, es geht um den 25. April. An diesem Tag wurde nämlich ein Entwurf eines neuen Kormoran-Management-Plans veröffentlicht.
So langsam waren die Behörden ungefähr auch.
Entschuldigung, ist aber auch ein Zungenbrecher. Ja, und eingereicht wurde dieser Managementplan von einem Gremium der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen. Klingt jetzt erstmal etwas sperrig, aber dieses Gremium, das sich damit beschäftigt hat, na klar, beschäftigt sich vor allem mit der Fischerei. Also worum soll es sonst gehen beim Kormoran? Und ja, das Gremium empfiehlt oder dieser Entwurf empfiehlt eine koordinierte und systematische Tötung von Kormoranen europaweit. Und da geht es nicht nur um die Tötung, sondern auch um das Einölen der Eier. Eine Methode, die glaube ich, auch schon in der Bundesrepublik, also in Deutschland, angewendet wird.
Weil da kein Stoffaustausch in der Schale ist.
Das heißt, die Embryonen sterben dann ab und es kommt nicht zum Schlupf.
Weil normalerweise diffundieren da ganz viele Stoffe über die Eierschale.
Ne, also die atmen ja, die Küken atmen ja auch durch die Eierschale hindurch. Ja, und der Vorschlag markiert ja quasi eine dramatische Eskalation im Umgang mit Arten, die ja unserer menschlichen Aktivität irgendwie entgegenkommen, die unsere Aktivität beeinträchtigen. Und das schafft natürlich auch einen gefährlichen Präzedenzfall für Konfliktmanagements zwischen Menschen und Wildtieren. Also wir haben das schon beim Wolf jetzt erlebt. Der wurde ja auch in seinem Schutzstatus europaweit herabgesetzt. Aber es könnte zukünftig auch andere Tierarten treffen, wie den Fischotter, Robben, aber auch Vögel wie Gänsesegert. Auch der wird zum Beispiel in Bayern oft für den Fischrückgang verantwortlich gemacht. Ja, und wenn der Plan angenommen wird, dieser Entwurf, dann bedeutet das, der Kormoran genießt keinen Schutz mehr im EU-Recht.
Klingt so ein bisschen nach so einer Sündenbocksuche, ne? Irgendwie.
Ganz genau.
Ich meine, den Fischen geht es teilweise echt nicht gut, weil wir die Gewässer begradigt haben, verschmutzt haben. Ja. Also, naja.
Ne, also es ist ein sehr komplexes Thema. Eigentlich müsste man diesem Thema eine ganze Folge auch widmen, weil man das in der Kürze der News gar nicht alles wiedergeben kann. Ja, es muss Bemühungen geben, Dinge anders zu machen. Vor allem zum Beispiel das Wiederherstellungsgesetz, was jetzt entschieden wurde in der EU, deutlich schneller und besser umzusetzen.
Also Wiederherstellung von
Lebensräumen.
Guten Zuständen der Gewässer. Ja.
Damit wir entsprechend auch die Fischbestände stärken. Ne? Und ja, wir warten also erst einmal ab, was die Entscheidung bringt und sehen dann mal weiter und halten euch auf dem Laufenden.
Ja, der Kormoran ist ein ziemlich effizienter Fischfresser. Ich kann mir vorstellen, dass da einige frustrierte AnglerInnen und ForellenteichbesitzerInnen gibt.
Man muss aber an der Stelle auch nochmal sagen, und das vielleicht als letzter Satz, der Kormoran ist kein Spezialist, also der frisst alles, was er kriegen kann.
Weitere Infos dazu findet ihr in den Shownotes und wir gucken mal, wir halten euch auf dem Laufenden hier bei Reingezwitschert.
Thema der Woche.
Ja, es geht um Apps. Ich wollte, Martin, eigentlich mit dir jetzt Handys tauschen, aber du hast gesagt, mach das nicht, denn mein Handy ist so langsam.
Ja, da kriegst du eine
so
Krise.
Auschecken, dass du also an Vogel-Apps hast. Es gibt nämlich nicht nur eine klassische Bestimmungs-App. Also, welche Typen gibt es? Was können die Vor- und Nachteile? Wir wollen auch mal ein bisschen gerade die Vogelstimmen hier live testen. Und wo geht die Reise hin mit den Apps? Wie gesagt, aufgeteilt auf 2 Folgen. Das ist unser Fahrplan für heute. Aber zuerst kommt eine kleine Werbung, die auch perfekt in diese Folge passt. Und danach ein kleines Icebreak.
Yay! Jetzt kommt Werbung. Ja, passend zum Thema der Folge, nur ein bisschen ohne Federn, stellen wir euch eine App vor, eine Insekten-App, nicht irgendeine, nämlich der BUND Insektenkosmos. Und wem die Nabu Vogelwelt-App schon gefällt, der wird auch diese App lieben, denn sie ist von denselben Machern der Nabu Vogelwelt-App, nämlich Sunbird Images. Und da kann ich hier gleich mal an meinen Kollegen Fabian verweisen, der ist nämlich auch bei Sunbird Images tätig.
Genau, ich bin heute in einer Doppelrolle, also ich kann das selbst auch persönlich empfehlen, ich habe da auch selbst ein bisschen mitgewirkt. Ja, und ich freue mich quasi, dass wir diese Folge hier mit unterstützen.
Ja, und in dieser App findet ihr die 500 häufigsten Insekten, aber auch andere Gliederfüßer wie Spinnen oder Hundertfüßer zur freien Nutzung. Wenn ihr mehr wollt, wem das nicht reicht, der kann auch gerne auf fast 2000 Insekten erweitern. Zusätzlich mit einer automatischen Erkennung auf Basis neuester KI-Technik, die sogar, und das finde ich ziemlich cool, auch Larven und verschiedene Morphen unterscheiden kann.
Ja, und die soll halt für alle zugänglich sein, diese App. Also dafür die 500 Basisarten und über die Erweiterungen und diese zusätzlichen Gadgets soll das eben refinanziert werden, das Projekt. Also da musste der BUND jetzt nicht irgendwie ihre Spendengelder opfern. Und das ist nicht nur so eine One-Click-Wonder-App, also wo ich ein Foto mache und dann erfahre ich, was es ist. Da gibt es auch ganz tolle. Sondern das ist ein bisschen mehr, da steckt sehr viel Herzblut drin. Also sind sehr viele, sehr große Arttafeln mit Zeichnungen, mit freigestellten Bildern, die auch alle, also alles echte Insekten, jetzt irgendwie keine Präparate. Und man kann sich ähnliche Arten anzeigen lassen. Und da steckt viele so ein bisschen auch so biologische Gedanken hinter, dass man bei verschiedenen Morphen auch direkt verschiedene Morphen abbildet. Dass man die alle gleich ausrichtet, dass die Beine, dass alle Tarsen auch, also die kleinen Zehen, Glieder erkennbar sind. Also das macht diese App eben sehr ästhetisch, aber auch sehr praktisch für die Nutzung. Es gibt Vergleichsfunktionen, da kann ich selbst auswählen, okay, ich möchte diese 8 Arten vergleichen. Und wenn es dann vielleicht nur noch 2 sind, dann switcht es auch um in diese Tablet-Tafeln, dass die größer sind. Also da steckt viel, viel Gedankengang hinter, auch bei den Schmetterlingen. Das ist dann immer die Seite abgebildet, die für die Bestimmung eben wichtig ist. Zum Beispiel bei den Bläulingen wäre das eher die Rückseite. Und natürlich viele Infos zur Ökologie, zur Verbreitung, zum Habitat. Es gibt Verwechslungsarten, Verhalten und so weiter. Und für Profis gibt's auch die, also kann man die App auf wissenschaftliche oder englische Namen umstellen. Also man kann quasi priorisieren, welche Anzeige man bevorzugt.
Ja, ihr hört schon, Fabian sagt es, die App ist wirklich gut und viel durchdacht. Also diese App weckt wirklich die Begeisterung für diese ganz tolle Artengruppe und sie ist auch mit Kindern einsetzbar, auch in der Schule.
Gibt zum Beispiel da auch einen manuellen Schlüssel, wo ich dann selbst sagen kann, okay, die war ungefähr so groß, hat geglänzt, gab Haare oder so und auch für spezielle Insektengruppen. Und man kann wählen zwischen einem Profi oder so einem Standardschlüssel. Das heißt, wenn ich schon weiß, es war eine Wanze, dann geht's fixer. Und ja, also okay, ich bremse mich mal.
Ist ja auch gut, du warst ja daran beteiligt. Und ich nehme mal an, auf dem Tablet sieht das besonders schön aus, mit den tollen Fotografien, den freigestellten Bildern. Schaut einmal vorbei im Play oder im App Store und sucht nach der BUND Insekten Kosmos App oder geht zu sunbird.tv und dort findet ihr noch viele weitere tolle, spannende Natur-Apps auch zu Vögeln.
Ende der Werbung. Und damit starten wir in das kleine Icebreaker-Spiel. Martin, ich habe da schon die Scheibe positioniert, die kleine Twister-Scheibe.
Ja, ich nehme sie mal zur Hand.
Drehen.
Also wir haben hier wieder unsere drei Kategorien. Ich betätige den kleinen Pfeil und er ist auf KI-Songs gelandet. Okay, unsere aller Lieblingskategorie.
Freut auch die Community. Ja, Martin, da, ich habe zwei zur Auswahl. Nehmen wir mal den.
Schick, auch mit reichlich Gezeter läuft er den Baumstamm nicht wie irgendein Peter. Kopf unter Fling, wie ein Besessner, ein Künstler beim Klettern wie Reinhold Messner. Wie ein Besessner, ein Künstler beim Klettern wie Reinhold Messner.
Sehr groovig, der Titel.
Ja, oder? Ich finde das Ende... Naja.
Das ist dein Lieblings-Chorus, der Reinhold Messner.
Der Reinhold Messner, ja, da fand ich mich sehr kreativ. Ja, Martin, um was für einen Vogel handelt es?
Also das war schon ziemlich schnell klar, um welchen Vogel es geht, der seine Baumhülle zukleistert oder zumindest verengt. Den Eingang der Kleiber, den hatten wir ja als Vogel des Tages in der letzten oder vorletzten Folge, glaube ich.
Ja,
ne?
Ja.
Schön, sehr schön. Okay. Gefällt mir gut. Kannst du gerne zur Playlist adden?
Mach ich, ja. Wir haben mal überlegt, die Songs vielleicht in unser reingezwitschert Feed bei Spotify. Aber wir gucken mal, ob das alles so möglich ist. Okay, Martin, den zweiten Song, den ich auf Lager habe, den speichere ich mir nochmal auf.
Ja.
Der ist auch nett, würde ich sagen. Okay, so. Martin, benutzt du Vogel-Apps? Ganz klar. Jetzt
definitiv, ja, auf jeden Fall. Also gerade seitdem die KI-unterstützte Erkennung von Vogelstimmen so verbreitet ist, ist das doch ein geliebtes Tool.
Ja, und das heißt ja immer, oh nee, die Apps, die ersetzen unsere Bücher, ich mag lieber Bücher. Und da schon mal als Einstieg, was es gibt für Typen. Es ist, also erstmal ist es so, so ein Buch hat natürlich, beides hat seine Vorteile. So eine App wiegt natürlich nichts und das Handy hat man dabei. Es gibt viele weitere Gadgets wie Stimmen, wie Videos, wie Meldefunktionen, wie KI, ne, mit automatischer Erkennung. Und das ist natürlich alles cool. So ein Buch hat aber auch, und das soll es nicht ganz ersetzen, nimmt so einen echten Wert. Es gibt auch Studien, dass man konzentrierter und mehr Ruhe hat, wenn man ein Buch hat, weniger abgelenkt ist und das Wissen eher hängen bleibt. Also das Ganze ist jetzt hier kein Aufruf, kauf nie wieder ein Buch, sondern es gibt tolle Apps. Sondern das beides hat schon seine
Sollte sich ergänzen, genau.
Es gibt aber einmal die Apps, die quasi wirklich mehr oder weniger ein digitalisiertes Buch sind, also ein Nachschlagewerk und ich kann mir die Vögel angucken. Mhm. Und es gibt aber noch viel weitere. Es gibt sowas wie, es gibt auch Apps, die einen manuellen Bestimmungsschlüssel drin haben oder eben eine automatische Stimmenerkennung oder Vogelfotoerkennung. Beobachtungen können dokumentiert werden. Es gibt extra Apps, die so meldemäßig sind. Und es gibt auch sowas wie Lern- und Quiz-Apps. Und heute werden wir uns auf die, ich sag mal, die großen konzentrieren. Und dem ersten, also es gibt diese reinen Nachschlagewerke, digitalisierte Bücher, da gibt es ganz viel. Also auch für diverse Länder, zum Beispiel den Sibley Birds of North America, wo man halt Nachschlagewerk für Nordamerika hat. All Birds of Colombia, um jetzt hier mal zwei Beispiele aus dem Ausland zu bringen. Aber eben auch sowas wie alle Vogelstimmen Europas, Nordafrikas, Vorderasiens, das benutze ich ganz viel. Da sind über fast 3000 Stimmen drin.
Habe ich auch auf meinem Handy.
Und die Orni-Bibel. So, der Collins Bird Guide oder auch der Kosmos Vogelführer, der ist auch eine ziemlich beliebte App. Und damit würde ich sagen, steigen wir mal ins Thema ein, weil das so ein bisschen ein digitalisiertes Vogelbuch ist.
Ich glaube, die meisten von uns haben diesen Titel als Buch zu Hause im Bücherregal auch stehen, in wahrscheinlich verschiedenster Auflage. Das ist, viele nennen ihn auch den Svensson. Das ist der, ich glaube, der oder einer der Hauptautoren des Buches.
Ja, Lars Svensson und dann noch zwei Zeichner, die unglaubliche Arbeit geleistet haben. Also diese Zeichnung, das ist
Wahnsinn.
Wirklich der Hammer. Also es sind, glaube ich, zwei Briten oder Ire ist der, naja, auf jeden Fall. Ja, minutiös und tolle Sachen.
Und das von fast 1000 Arten, die in Europa, Nordafrika und Vorderasien vorkommen und nicht nur etwa ein Bild, sondern auch in verschiedenen Lebenssituationen oder in besonders charakteristischen Haltungen. Also es ist wirklich super, um Charakteristika der Vogelarten zu lernen. Und ganz tolle Zeichnungen, das sind alles Zeichnungen, also über 3700 Zeichnungen, die also sehr detailgetreu sind und Merkmale hervorgehoben werden.
Und wir haben Vorteile, die ein Buch dann eben nicht bieten kann, wie über 1000 Gesänge und Rufe, die dann eben mit drin sind. Ich kann die Sprache verstellen, also zwischen 30 verschiedenen Sprachen kann ich bei den Vogelnamen wählen. Und ich kann auch sowas suchen wie also manuelle Schlüsse, also Attribute suchen, Größe, Gestalt, Beinlänge. Ich kann mir nur Familien anzeigen lassen. Und es gibt auch noch so In-App-Käufe, wo ich mir zum Beispiel die deutschen Adebar, das sind so die Deutschland-Verbreitungskarten, sonst sind die europäischen drin, oder für Großbritannien eben vom British Wildlife Trust die Verbreitungskarten dort.
Und das finde ich übrigens auch einen ziemlich großen Vorteil gegenüber der Bücher, dass man in den Apps filtern kann, weil in den Büchern hast du ja oft eine taxonomische, eine systematische Gruppierung und Ordnung. Und da ist es manchmal für Laien gar nicht so einfach durchzusehen. Und so kann man zumindest nach Größe oder nach Lebensraum oder ähnlichem filtern.
Ja, Nachteile der App, wir wollen uns ja beide Seiten angucken. Sie kostet ungefähr 25 Euro. Und es ist ein bisschen erschlagend für Einsteigende. Also da alle Arten Europas, Vorderasiens und Nordafrikas drin sind, ist es einfach eine Wucht an, weiß nicht, ich gucke irgendeine Lerche nach, auf einmal habe ich, weiß ich, 50 Lerchenarten, die ziemlich gleich aussehen. Alle. Das ist auf jeden Fall, wenn man da nicht gleich weiß, ja, nee, die kommt ja eh nicht vor und so, dann ist das ziemlich erschlagend für den Anfang. Und früher hatte die App auch Beobachtungslisten, die man direkt da anlegen konnte. Die sind jetzt ausgegliedert in der eigenen Live-List-App. Ist zwar ein bisschen blöd, dass es ausgegliedert ist, aber macht, glaube ich, auch Sinn. Und diese Live-List-App benutze ich auch. Die ist auch sehr, sehr hilfreich. Kann man das auch in verschiedenen Sprachen. Jetzt war ich zum Beispiel in Urlaub und dann habe ich mir meine Live-List gemacht und eine Wunschliste, was ich gerne noch sehen will, und habe dann mit Leuten vor Ort kommunizieren können, weil ich dann alles auf Türkisch gestellt habe, in der Türkei-Burden. Ja, und ich habe diese App ausgewählt als erstes, noch vor der NABU-Vogelwelt-App, weil das eher so eine App-Kategorie ist, digitalisiertes Vogelbuch, während die NABU-App ganz, ganz, ganz viele Gadgets noch hat, die sich vom Buch unterscheiden. Aber an der Stelle muss ich jetzt, es ist mir bei der Recherche, habe ich das erst gesehen, es ist brandneu, es gibt tatsächlich eine automatische Bild- und Sounderkennung in der Kosmos Vogelführer-App. Und die kostet ungefähr 20 Euro im Jahresabo mit einer 14-tägigen kostenlosen Testversion. Und ich habe das auch mal ausprobiert mit der Bilderkennung. Das funktioniert sehr gut, auch offline. Und anfangs wird da nicht die Region berücksichtigt, also das scannt das Foto einfach ein, aber hinterher kann man dann die Region auswählen, das Land zumindest, jetzt keine extreme lokale, aber also jetzt nicht, bin ich jetzt in Brandenburg oder bin ich in Bayern, aber man kann dann auswählen, okay, ich habe das in den Niederlanden gesehen, und dann sagt er, ja, ist möglich. Also das ist schon, funktioniert schon ziemlich gut, und was das mit der Sounderkennung so auf sich hat, das werden wir nachher mal testen.
Ja, und als nächstes stellen wir euch die NABU Vogelwelt-App vor. Die habt ihr wahrscheinlich hoffentlich auch auf euren Handys.
Wenn nicht, dann bitte jetzt Podcast unterbrechen. NABU Vogelwelt-App runterladen.
Also ich würde fast mal vermuten, ja, weil sie wurde, glaube ich, 2,5 Millionen Mal schon runtergeladen. Ja. Also das finde ich eine enorm große Zahl. Und ihr wisst das vielleicht auch aus eigener Erfahrung, da findet ihr über 300 Arten an Vögeln, alle, die in Deutschland heimisch sind, plus Seltenheiten, die öfter als 10 Mal pro Jahr gesehen werden. Also ihr habt noch ein kleines Betthupferl obendrauf sozusagen.
Ja, genau. Und was die App eben besonders macht, es gibt diese freigestellten Fotos, auch so Kleinigkeiten wie vorhin auch in der Werbung bei der Insekten-App, die sind irgendwie alle gleich ausgerichtet. Man hat die bedeutendsten Kleider, also wenn ein Kiebitzregenpfeifer, der im Winter eher hier ist oder halt nicht in seinem Prachtkleid hier brütet, sondern eher im Schlichtkleid, dann ist das Schlichtkleidbild auch das, womit man die anderen vergleicht. Und auch da kann man diese Vergleichfunktion von bis zu 8 verschiedenen Arten auswählen, kann dann auch auf Eier umstellen oder auf, wenn man dieses Paket hat, dann kann man das zusätzlich sich buchen und in diesem Vergleich, also zeig mir zum Beispiel die Vogelstimmen aller Vogelarten an, die ich jetzt in meinem Vergleich ausgewählt habe, und dann kann ich sogar den Text ausstellen. Also ich kann dann sagen, sag mir nicht, welche Vogelart das ist, weil dann habe ich vielleicht einen Bias, also bin ich voreingenommen. Mhm. Auch sowas kann man ausstellen.
Für Einsteigende gibt es auch noch eine super praktische Funktion. Man kann sich die 100 häufigsten Vögel anzeigen lassen.
Quasi die 300 irgendwas runterkürzen auf die 100 häufigsten mit so einem kleinen Klick. Und das ist, glaube ich, auch ganz nützlich.
Was es auch gibt, ist ein manueller Schlüssel. Den habe ich persönlich noch nie benutzt. Aber es ist auch sehr praktisch, wenn man gar nicht weiß, wo befindet man sich, in welcher Vogelgruppe.
Ja.
Dann kann man sich da Stück für Stück über Größe, Farbe und so weiter dann rantasten.
Das ist unten links dieses Filter- oder Trichter-Symbol. Und dann kann man sagen, okay, wie groß war der Vogel ungefähr? Welcher Lebensraum? Schnabel, Bein? Gibt es eine Flügelbinde? Und man kann eben das auswählen, wo man sich sicher ist. Also man muss jetzt nicht jeden Punkt abarbeiten, sondern man wählt die Punkte aus, wo man das, ne, was man erkannt hat, was man beantworten kann. Und dann wird das live angezeigt.
Gibt es dann auch Nachteile, Fabian?
Ja, genau. Also es ist natürlich hier so ein bisschen biased, dass wir als NABU sind und ich vielleicht auch sogar noch dafür arbeite. Aber auch transparent, natürlich gibt es Nachteile. In erster Linie, dass es eben was kostet, wenn man mehr möchte als das Buch. Und was man da haben kann, ist so ein All-in-One-Paket und das kostet so ungefähr 25 Euro im Jahresabo, wo dann eben sowas drin ist wie Eier, Vogelstimmen, 3D-Vögel. Ne? Also ich kann ein 3D-Vogel irgendwo, also ein, das ist so Augmented Reality, ich kann den jetzt hier, Martin, auf deinen Schoß, könnte ich jetzt dir eine Goldammer setzen. Also das ist ziemlich cool. Ich habe das schon mal öfter mit Kindern probiert. Die finden das toll, wenn man den so einen Greifvogel irgendwie auf die Hand setzt oder wenn wir eine Rupfung gefunden haben, dann habe ich zugesetzt und gezeigt hier. Ne? Und er war es, das war ganz, ganz cool. Aber ich meine, 25 Euro ist natürlich, muss man investieren. Ja, und die Frage, warum kostet so eine App Geld? Das haben wir auch mal den Gründer und den Chef Dr. Peter Mallen von Sunbird Images gefragt. Und wir hören mal rein, was er dazu sagt.
Sunbird Images hat die NABU Vogelbild App komplett in Vorleistung produziert. Daraus folgt, dass die gesamte App irgendwie das Geld wieder reinbringen muss, was in die Produktion geflossen ist. Für die gesamte Produktion, da sind sage und schreibe knapp 2 Millionen Euro hineingeflossen. Denn die ganzen Karten, die KIs, die 3D-Vögel haben ein Wahnsinns-Skillset an sehr hochqualifizierten Leuten gefordert, die auch alle weiterhin bezahlt werden sollen und müssen, die die App updaten und weiter am Laufen halten. Mit dem Bezahlen des Apps ist es so, dass die App weiter am Laufen gehalten werden kann. Die Updates werden weitergemacht, sowohl für Android als auch für iOS. Und die Entwicklungskosten kommen langsam wieder herein. Kostenlos ist übrigens alles in der App, was man auch in einem Buch finden könnte. Also alle Zeichnungen, ganz viel Text, Informationen über die Vögel, Größe und dergleichen. All das ist kostenlos. Und natürlich kann man auch kostenlos bei der Stunde der Garten- oder Wintervögel mitmachen.
Ja, fand ich mal spannend zu hören. Also Abo ist natürlich nervig, aber letztendlich sichert das irgendwie die Nachhaltigkeit der App, dass das eben anders als bei Apps, die so oft irgendwie über Forschungsgelder dann einmal finanziert wurden und dann nach 3-4 Jahren einfach tot sind, weil das niemand mehr updatet, weil kein Geld mehr dafür da ist. So, das ist der Hintergrund. Vielleicht ganz interessant auch für euch, wie das so funktioniert. Übrigens, ein Teil der Erlöse geht auch an den NABU, an den Vogelschutz. Und noch eine übrigens Sache, auch zur Kosmos Vogelführer-App. Wer einen Mac hat, kann sich auch, also es ist sowieso alles für Tablets, auch für Android-Tablets möglich, aber wer einen Mac hat, kann sogar so eine Mac-Version sich runterladen. Also ich habe hier auch parallel...
Was ist da anders?
Es ist einfach genauso. Ich habe die App auf meinem Computer und kann hier ganz normal mir den Vogelstimmen anhören und so weiter. Das ist schon ziemlich cool. Sowohl bei der NABU Vogelwelt-App als auch die Kosmos Vogelführer-App kann das. Und eine Frage habe ich Peter noch gestellt. Wo geht die Reise eigentlich hin mit der App? Also was können wir noch erwarten? Was kommt noch?
Es wird kontinuierlich daran gearbeitet, die App immer weiter zu verbessern. Also das gilt sowohl für die komplizierten Tafeln, das gilt für die KI natürlich. Es ist eine Echtzeit-Vogelstimmen-Aktion geplant. Da kann man dann, wie bei anderen Apps auch schon üblich, das Handy einfach in die Luft halten und es wird einem reihenweise aufgezählt, was für Vogelarten dort gerade singen. Aber es ist ebenfalls geplant, dass es einzelne Module geben wird, die für andere Länder noch die einzelnen Vogelarten auflisten. Also man kann sich dann Module dazu kaufen, wenn man in den Urlaub fährt und dort ebenfalls Vögel beobachten möchte, in Europa oder sogar außerhalb Europas.
Ja, und Stichwort, ich halte das Handy in die Luft und zeichne Vögel auf, was bei der NABU Vogelwelt-App also zukünftig noch kommen wird. Eine hat das ja schon und ich glaube, die wird auch sehr häufig genutzt. Ich nutze die persönlich auch und das ist die Merlin Bird ID App.
Ja, eine unglaubliche App, stammt aus Amerika vom Cornell Lab of Ornithology. Und das ist die Bestimmungs-App quasi von der Meldeplattform von eBird, so heißt das. Das ist auch nochmal eine extra App, wenn ihr unterwegs sein wollt. Und die werden wir in der nächsten Folge thematisieren. Vorteile, es gibt auch wie beim NABU einen manuellen Schlüssel. Da kann man dann sich so durchklicken, wie groß war der Vogel, was hat der gemacht, habe ich den am Futterhaus gesehen oder so. Und dann sich Größe, Farbe, die Ergebnisse anzeigen lassen.
Es gibt aber auch eine Fotoerkennung, habe ich persönlich noch nicht benutzt. Die berücksichtigt dann auch entsprechend, wenn das eingestellt ist, den Standort, wo man sich befindet, um dann auch entsprechend die Arten, die dort nur vorkommen, auch auszusuchen. Funktioniert wohl auch offline?
Ja. Also ich habe die schon ein paar Mal ausprobiert. Ja. Die ist nicht übel. Also ist schon beeindruckend, was die so kann. Ist aber jetzt, ich würde mich nicht immer rein drauf verlassen. Es gibt natürlich auch immer Fehler und je nachdem auch, wie das Foto aussieht. Aber so als zweite Meinung finde ich es immer sehr, sehr hilfreich.
Und natürlich die Funktion der Live-Vogelstimmenerkennung, die man offline betätigen kann oder nutzen kann. Benutze ich sehr häufig.
Ja.
Und ist auch eines meiner liebsten Tools geworden in der letzten Zeit, muss ich gestehen.
Ist auch wirklich unglaublich. Also als ich zum Beispiel in Honduras war, habe ich damit auch sehr viel gemacht. Gerade die amerikanischen Vögel funktionieren teilweise noch ein bisschen besser als die europäischen, aber es ist wirklich unglaublich. Also man hält es hoch und die Arten plöppen auf, die es gehört hat. Und das Coole, was die anderen Apps, die ich getestet habe, nicht können, man kann es dann speichern, dieses Audio, und es wird auch mit den Artnamen gespeichert. Mhm. Und wenn ich mir das dann anhöre, kann ich in der Aufnahme direkt auf den Vogel klicken, meinetwegen, keine Ahnung, Feldschwill, und dann springt diese App zu der Aufnahme direkt auf die Stelle, wo ich es gehört habe.
Ah ja.
Das kann die Kosmos Vogelführer-App, die jetzt ganz neu das kann, auch mit diesem Springen. Aber ich kann es zwar exportieren, die Datei, aber nicht so mit den Artnamen speichern. Das finde ich sehr, sehr cool bei der Merlin Bird ID-App.
Und ich glaube, wenn ihr die App in anderen Ländern oder auf anderen Kontinenten nutzen wollt, dann müsst ihr zuvor erst einmal das Länderpaket herunterladen, damit die App dann auch entsprechend die Arten zuordnen kann und nicht die europäischen Arten für Australien vorschlägt oder ähnliches.
Aber das gibt es, ne? Also ihr könnt in Urlaub fahren und euch dafür dann das Paket runterladen und dann habt ihr das auch in der App. Ja, und ich würde sagen, Martin, das testen wir jetzt einfach mal. Ja. Ich habe hier so ein Medley gebastelt aus verschiedenen Vogelstimmen. Bevor wir es testen, möchte ich es einfach mal abspielen und dich testen quasi.
Oh Gott.
Also nicht unbedingt.
Ich sag's aber nicht
gleich. Du sollst einfach mal reinhören und ja, so gucken, was du so feststellst. Ich habe viele Apps getestet mit einer einfachen Vogelstimme. Die separat, nur die Vogelstimme, schließen die alle sehr gut ab. Die machen ziemlich, also sowohl BirdNet, wofür wir gleich noch kommen, die NABU Vogelwelt App, Merlin Bird ID, Kosmos Vogelführer liegen oft, sehr oft richtig. Zumindest bei den gängigen Vogelarten, wenn man sie gut hört. Und wir probieren das jetzt mal mit diesem Medley. Ich habe extra so ein paar Vögel auch reingestellt, die etwas tiefer singen, ein paar, die höher singen, ein paar auch, die in der gleichen Frequenz singen, um das ein bisschen schwieriger zu machen. So, hören erstmal rein. Auch für euch Zuhörenden könnt ihr mal mitraten. Ja, gar nicht so einfach.
Also erstmal muss man ja zählen und dann muss man sich die Namen auch noch merken.
Ja, das ist sehr schwierig. Aber was ist hängen geblieben?
Also natürlich, was sehr auffällig ist, ist die Rohrdommel mit dem dumpfen, tiefen der Moorochse. Dann der Stieglitz.
Also Moorochs ist ein anderer Name.
Genau, dann der Stieglitz mit seinem munteren Stieglied.
Ja.
Oder nicht Stieglied, aber ne, mit seinem typischen Gesang.
Sehr gut, Martin.
Dann war eine Taube drin. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, es war die Türkentaube, weil es sehr hoch war.
Ja. Du.
Ich habe jetzt nicht zählen können.
Du, ja.
Und da war noch eine vierte. Die habe ich gerade vergessen. Doch, der Kranich war es, ne?
Richtig. Ja. Du hast 4 von 6 erkannt.
Oh. Ja. Ach, herrje. Okay.
Aber das ist schon nicht schlecht, oder? Warte, von fünf. Nur einer.
Na ja,
nur
gut,
einer ist noch dabei. Und den hört man auch ganz schlecht raus. Das ist nämlich der Zilpzalp. Der ist auch noch dabei. Habe ich auch nicht rausgehört. Also der ist so, wenn man es weiß, dann hört man ihn, aber sonst ist er so in dem Stieglitz verstrickt. Gut, und jetzt testen wir das Ganze mal. Ich würde sagen, du mit Merlin, also jetzt mit den beiden Apps, die eine Live-Erkennung von mehreren Arten können. Und ich benutze das vom neuen Kosmos Vogelführer. So, bereit? Und dann hört ihr es auch nochmal. Also 5 Arten. Es gibt den Kranich, den Stieglitz, den Zilpzalp, die Türkentaube und die Rohrdommel. Vielleicht noch ganz kurz zum technischen Hintergrund. Das ist eine Sounderkennung, funktioniert wie eine Bilderkennung. Also die Sounds werden in Bilder, in sogenannte Sonogramme übersetzt und diese Sonogramme oder Sonogramme, gibt beides, sind der App dann bekannt. Also mit denen möglichst Tausende, also wirklich, da sind teilweise Hunderttausende an Trainingsbilder, je mehr, desto besser, von diesen Sonas oder Sonos wurden trainiert, der Algorithmus, und dann erkennt er das wieder. Und bei den beiden Apps, die wir jetzt testen, handelt es sich um so Multilabel-Systeme. Das heißt, da ist nicht nur, die App weiß nicht nur, wie ein Zaunkönig klingt, sondern bei gängigen Artkombinationen, weiß ich nicht, Zaunkönig und Amsel, weiß es auch, wie das Sono aussieht, wenn beide gleichzeitig sind. Mhm. Und das ist zum Beispiel, was auch hier hintersteckt. Es kann trotzdem, ja, ich will jetzt nicht so sehr technisch, aber Martin, was hat deine App, was hat die Merlin Bird ID rausgefunden?
Also die Merlin Bird ID hat 3 von 5 Arten erkannt, und zwar den Stieglitz, die Türkentaube und den Zilpzalb. Und das finde ich sehr erstaunlich, weil ich habe den Zilpzalb immer noch nicht gehört.
Ja, das war schwierig. Okay, 3 von 5 und alle korrekt. Das ist schon mal nicht schlecht, auch dass es den Zilpzalb raus hat, wo wir dagegen Probleme haben. Bei der Kosmos Vogelführer App wurde eine Türkentaube, der Stieglitz, also beide korrekt, Kranich wurde erkannt, auch korrekt, aber auch der Kolkrabe wurde erkannt. Das stimmt nicht. Aber 3 von 5 und einer falsch. Bei beiden Apps kann ich jetzt auch, also auch bei der Kosmos Vogelführer, kann ich jetzt an die Stelle springen, wo er glaubt, den Vogel das erste Mal gesehen zu haben. Und ich kann mir bei beiden auch direkt einen Vergleichssound anhören. Das ist ziemlich cool gemacht. Ja, ich habe das zu Hause, damit das hier jetzt nicht überstrapaziert wird und weil ich wusste, dass du die selbst wahrscheinlich aus Speichergründen vielleicht nicht so hast, obwohl doch, die Nabu Vogelführer App hast du ja auch. Die habe ich mal getestet und die BirdNet App habe ich noch getestet, zu der wir gleich kommen. Bei beiden Apps ist es so, dass ich den Bereich markiere. Also es ist nicht eine Echtzeit, sondern ich nehme es auf und markiere den Bereich, den ich untersuchen möchte. Und das habe ich bei der BirdNet App gemacht und es kam tatsächlich auch 3 raus, Kranich, Stieglitz und Türkentaube. Die Rohrdommel hat bisher keine erkannt. Da ist die NABU-App die einzige, die das erkannt hat, weil ich in der NABU-App bestimmte Bereiche markiere. Also ich markiere nicht nur von links nach rechts das ganze Sonogramm, sondern ich kann Kästchen ziehen. Das heißt, ich kann auch gezielt in eine tiefere Frequenz rutschen und kann nur diese Frequenz analysieren lassen. Das heißt, ich kann da ganz speziell noch andere Vogelstimmen ausschließen. Und das hat als einzige die Rohrdommel auch erkannt.
Ja, interessant. Ich kann mir vorstellen, es hat auch damit zu tun, vielleicht störende Hintergrundgeräusche rauszufiltern.
Ja, absolut, absolut.
Also gerade so Verkehr in Städten oder so ist ja auch sehr niedrigfrequent. Ja, interessant.
Ja, und damit vielleicht noch ein paar Infos zu der BirdNet-App, die wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben. Das war so das erste gute Vogel-Shazam, sage ich mal. Also Shazam ist ja das, was man aus der Musik kennt.
Musikerkennung.
Und das kann mittlerweile über 3000 Vogelarten erkennen, ist ein künstliches neuronales Netz und ist mit 5 Millionen Tonbeispielen vernetzt. Das Ganze entwickelt auch vom Cornell Lab aus Amerika und von der Uni Chemnitz zusammen. Ja, und man kann das dann auch speichern und man sieht die Wahrscheinlichkeit. Also das hat ein paar ganz coole Sachen, aber eben die Nachteile. Keine Live-Erkennung von ganz vielen Arten, also dieses Multilabel-Erkennung noch nicht. Und Merlin und NABU, die können einfach noch mehr Dinge. Also da habe ich einfach noch ein ganzes Lexikon dahinter, gerade bei der NABU-App. Das ist bei BirdNet nicht. Aber großer Vorteil, wie auch bei der Merlin-App, die beiden sind umsonst, muss man sagen. Das ist schon heftig.
Ja, also wir haben euch jetzt hier an der Stelle erst einmal die großen Apps vorgestellt und wir machen in einer separaten Folge mal mit den etwas kleineren Apps noch weiter, weil es einfach nicht in dieses Zeitformat gepasst hätte. Und wir haben uns heute vor allem auf die Apps mit dem Fokus Vogelstimmen konzentriert. Und ja.
Und beim nächsten Mal werden wir noch auch so kleine Spiele-Apps testen und noch ein paar kleinere Vogelstimmen-Apps. Und da freue ich mich auch schon drauf. Gibt es ein paar andere. Und die, die wir jetzt hatten, das sind schon, ich sag mal zusammenfassend, das sind super Apps. Das ist verrückt, was mittlerweile möglich ist. Also sie können einem als nicht alleiniges Hilfsmittel, also ich gehe jetzt nicht raus und gucke nur auf mein Handy dabei, aber zusammen mit den Apps kann man doch echt tolle Sachen entdecken, gerade in Ländern, wo man sich vielleicht noch nicht so auskennt oder wenn man einfach keinen Mentor vielleicht dabei hat oder nicht weiß, ja, was ist das jetzt für eine Stimme und findet den Vogel nicht. Da sind schon tolle Möglichkeiten dabei. Probiert es gerne mal aus.
Und schaut, was für euch passt und genau, geht damit ins Feld und habt Spaß.
Und dann freuen wir uns bald auch auf eine zweite Folge, wenn es heißt Vogel-Apps, App gezwitschert, App gefahren. Ich habe mir schon ein paar Namen ausgedacht. Findest du Handy an, Vogel dran?
Auch gut. Ja, hallo.
Buchfink und Bugfix habe ich mir noch überlegt. Na gut, wir werden sehen, welcher Titel das schafft.
Wir schauen, genau.
Und damit schließen wir das Thema und kommen zu unserem NABU-Gezwitscher.
NABU-Gezwitscher.
In unserem NABU-Gezwitscher geht's um euch HandwerkerInnen da draußen. Ihr könnt nämlich Nisthilfen für Insekten selbst anfertigen. Natürlich auch für Vögel, aber wir widmen uns im Sommer mal gerade den Insekten. Wenn die Vögel so heimlicher werden, dann ist die Zeit, wo zumindest ich ganz, ganz viel auf die Insekten gucken und ich liebe Nachtfalter leuchten und Tagfalter gucken. Manchen finde ich auch spannend. Libellen. Also da gibt es ganz viel zu entdecken. Und ihr könnt da auch zu Hause was tun. Und man muss sagen, mit einer Nisthilfe für Insekten aus dem Baumarkt ist es meistens nicht so gut.
Nicht so sag
ich
gut,
mal vorsichtig.
Ja.
Guckt euch gerne mal bei Schnügeldrügel. Das ist so ein Influencer, der mit vielen Pflanzen und Insekten macht. Das Video zu Insekten-Nisthilfen an, da sagt er so ein bisschen, was eben nicht so klappt.
Genau. Und wenn ihr selber baut, man kann vieles falsch machen, aber man kann auch vieles richtig machen. Deswegen informiert euch zum Beispiel bei uns beim NABU. Wir geben viele Tipps und Anleitungen, wie so ein Insektenhotel idealerweise auszusehen hat, was TÜNEF ist, was man nicht braucht, worauf es ankommt.
TÜNEF? Was ist TÜNEF?
TÜNEF.
So, so unnötig.
Unnötig, ja.
Okay, ja, kurze Erklärung hier der Terminologie für euch. Ja, und ich kann euch sagen, jede Wildbiene, die da eingezogen ist, macht stolz, wie bei einem Nistkasten auch, wenn man quasi sagen kann, ja, hier, der habe ich geholfen. Und macht euch ran, probiert es einfach mal aus und wirkt dem Insektensterben entgegen.
Wir verlinken euch auch einen Artikel zu Ökotest. Dort wurden nämlich zusammen mit dem NABU im NABU-Check Insektenhotels aus dem Baumarkt getestet. Da könnt ihr euch ein bisschen orientieren, worauf es eben ankommt. Ja, mehr dazu findet ihr unter nabu.de/insekten.
Und damit kommen wir zum Bird of the Day. Und da haben wir wen ausgewählt, der jetzt gerade Ende Mai noch schön singen sollte, in wärmeren, buschigen Gefilden. Und ich finde, es ist eigentlich gar nicht so schlecht zu merken.
Für mich ist das immer so der Inbegriff eines heißen Sommertages.
Ja, total. Es war auch schön, während ich die Notizen hier geschrieben habe, hat auch gerade vom Fenster eine kleine
Vogel gesungen. Eine kleine, also es ist ein kleiner Vogel.
Ja, also singt etwas später im Frühling, weil es ein Langstreckenzieher ist, der in Afrika oder Asien überwintert. Und ich gebe euch jetzt mal einen super Tipp, danach wisst ihr es wahrscheinlich alles. Teilt sich eine Eigenschaft mit dem Reptil der Gattung Crotalus.
Ja, ist klar.
Das sind die Klapperschlangen. Und ich gehe da nicht. Ja, okay, ich gehe da. Also beim Gesang, hört ihr diesen, ich spiel's nochmal ab. Diesen Teil, ne? Dieses Klappern am Ende. Das ist eben ganz typisch, hat auch den deutschen Namen gegeben. Plus ein Insektenname dazu. Auf Englisch heißt sie Lesser White Throat. Das zieht sich auf die weiße Kehle. Ja.
Ja, hat darüber hinaus noch, wenn man sie sich dann doch mal anschaut, auch eine graue Kappe. Mhm. Ist auch relativ eindeutig. Also es gibt ein paar ähnliche Arten.
Dorngras mit ist doch ähnlich. Okay, es verdichten sich
die Hinweise.
Bei der Dorngrasmücke, gerade bei den Weibchen, die sehen schon auch ähnlich. Da guckt man am besten auf die Flügel, auf die Schirmfedern, also hinten auf den Flügel. Und der hat so ganz rotbraune Ränder. Das hat die Klappergrasmücke nicht.
Genau, also es ist die Klappergrasmücke.
Okay, jetzt habe ich es auch gesagt.
Also zwei ähnliche Arten, aber die Klappergrasmücke hat diesen typischen Gesang, der sie sehr gut unterscheidet von der Dorngrasmücke.
So, und den hören wir jetzt nochmal, damit sich das in eure Hirne brennt.
Ja, und wie du es auch schon erwähnt hattest, der Lebensraum, das sind hauptsächlich buschige und sonnige Landschaften mit vielen Hecken. Also typisch Grasmücke liebt die Art Hecken.
Wenn ihr mehr zum Bird of the Day und zum restlichen Podcast sehen und hören wollt, dann guckt auch beim NABU, beim Instagram-Kanal vorbei, beim NABU-Bundesverband und schaut euch an, was wir an dem Tag vor der Veröffentlichung so posten.
Ansonsten, wie immer, abonniert unseren Podcast gern, aktiviert das Glöckchen, sagt es weiter, gebt uns eine Bewertung und natürlich schreibt uns auch gerne an vogelpodcast@nabu.de mit Kritik, mit Lob, mit Vorschlägen. Wir freuen uns über jegliche Mail.
Das ist ja schon alles gesagt zur Verabschiedung.
Ja.
Ja, ist schon vorbei. Oh Mann.
So schnell kann es gehen.
Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und habt was gelernt. Erkennt die Klappergrasmücke und ladet euch vielleicht die ein oder andere App runter. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Martin freut sich auch. Der
natürlich
hier
immer.
Sein Mikro. Und damit habt euch wohl. Bis bald.
Macht's
auf
gut.
Wiederhören. Tschüss.
Tschüss.
Das war Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.